Woran erkennt man, dass man errettet ist? Und das ist etwas, eine Frage, die uns beschäftigen wird, solange wir diesen ersten Johannesbrief betrachten. Wenn wir unser Leben mit dem vergleichen, was in der Bibel steht, können wir feststellen, ob wir wirklich gläubig sind oder ob wir es nicht sind. Manche Leute haben Zweifel, haben nicht die Gewissheit. Ich möchte sagen, manche Leute halten sich für gläubig und sind es nicht. Andere Leute sind gläubig und sind sich nicht sicher. Und Gott weiß das und er möchte uns helfen, die wir im Glauben sind, damit wir nicht ein Leben in den Zweifeln führen. Was ist also Errettung und wie würde man erkennen? Und die Errettung, damit fängt Johannes an und er erklärt, dass wenn man Jesus verkündigt, dann ist ewiges Leben möglich. Es gibt kein ewiges Leben ohne die Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Die Verkündigung von Jesus macht überhaupt ewiges Leben möglich und somit kommt man in die Gemeinschaft miteinander und mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus. Wir genießen dieselben Dinge. Wir sind nach denselben Dingen bestrebt. Die Ehre Gottes. Nach der Ehre Gottes. Vielleicht denkt ihr, das ist ja bequem. Gott sucht seine eigene Ehre. Ich darf meine nicht suchen. Aber er ist berechtigt dazu. Es ist richtig, wenn er die ganze Ehre bekommt und wenn jemand ihm die Ehre strittig macht, dann ist man verkehrt. Nein, wenn wir errettet werden, dann suchen wir auch seine Ehre, wie er sie auch sucht. Und dann können wir, weil wir diese wunderbare Beziehung mit ihm haben, vollkommene Freude haben. Aber die vollkommene Freude ist nicht möglich, wenn man Zweifel hat. Wenn man geplagt wird von der Frage, bin ich gläubig, bin ich nicht. Wenn der Herr zurückkommt, gehe ich mit ihm, gehe ich zu ihm. Wenn jemand um die Ecke geht und wir haben es nicht gemerkt und wir drehen uns um und die Person ist verschwunden, dann denken wir, vielleicht wurde er von der Entrückung abgeholt. Es ist eine Tortur. Und manche können sich sehr, sehr gut damit identifizieren. Denn während dieses Sommers haben wir festgestellt, dass das wirklich eine Frage ist, die viele beschäftigt. Aber nachdem Johannes gesagt hat, die Verkündigung macht diese Dinge möglich, dann sagt er aber, Gott ist Licht. Und wer sagt, dass er im Licht wandelt, müsste auch ein entsprechendes Leben führen. Ein Wandel in der Finsternis ist eine Lüge. Und ein Mensch, der in der Finsternis wandelt, in der Sünde wandelt, das ist seine Gewohnheit. Das ist seine Lebensumgebung. Dann dürfte er Zweifel haben. Er dürfte sein Heil, sein vermeintliches, anzweifeln. Gott gibt einem solchen keine Hoffnung, dass er in den Himmel kommt. Und dann habe ich euch einige Verse gezeigt, wo der Herr gesagt hat, wisst ihr denn nicht, Ungerechte erben das Reich Gottes nicht. Irrt euch nicht. Solche erben das Reich Gottes nicht. Zweimal in einer Stelle. Und dann in Epheser haben wir auch Ähnliches gesehen. Das sollt ihr wissen. Und manche Leute wissen es nicht. Und wenn sie es zu Ohren bekommen, dann nehmen sie daran Anstoß. Aber das heißt, kein solcher hat ein Erbteil im Reich des Christus und des Gottes. Also ein Mensch, der, ja, wie diese Verse beschrieben wird, der in der Sünde lebt, kein solcher, nicht eine Ausnahme, kein solcher hat einen Erbteil im Reich des Christus und Gottes. Es gibt viele Leute, die sich für Christen halten und sich vertrösten, ich habe das richtige Gebet gebetet. Und ich Glaube an Jesus. Sie glauben in ihrem Kopf, aber ihr Vertrauen hat nicht dahin gereicht, dass ihr Herz geändert wurde. Sie haben kein neues Herz, sie haben kein neues Leben und sie täuschen sich. Das sollte wissen, kein solcher hat eine Erbteil im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Ob er nun ein Prediger ist oder ein angeblicher Prophet oder Apostel, ob es Mutti ist oder Papa, ich erinnere mich daran, dass du dich bekehrt hast, du hast ein Übergabegebet gesprochen oder du wurdest getauft oder was auch immer, du wurdest konfirmiert oder hey, mach dir keinen Kopf, du bist besser als die Restlichen und warum würdest du das nicht schaffen und solche Dinge. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Gottes Zorn, ein Thema, das sehr unbeliebt ist heutzutage. Man dürfte ein paar Dinge nicht mehr besprechen. Also nicht, dass es gegen die Gesetze sind, noch nicht. Aber Gottes Zorn kommt um diese Dinge willen über Ungehorsam. Eigentlich heißt es Söhne des Ungehorsams, wie wir es in Epheser gelesen haben heute. Die Söhne des Ungehorsams, das heißt, sie sind gekennzeichnet durch Ungehorsam. Kolosser sagte auch, lügt einander nicht an, also macht ihnen nicht weise, du würdest gläubig sein, wenn du so etwas praktizierst, sollst du wissen, der Zorn Gottes kommt über Ungehorsam. Also, lügt nicht, täuscht euch nicht, lasst euch nicht verführen, lasst euch von niemand verführen, 1. Johannes 3,7. Denn wer Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Übst du die Gerechtigkeit nicht, dann kannst du nicht zu den Gerechten zählen. Gott erlaubt das nicht. Du kannst es tun mit deinen Lippen, er gibt dir Odem, und du kannst es missbrauchen, aber er sagt, nein, wer Gerechtigkeit übt, ist ein Wandel, hat ein Wandel stattgefunden in deinem Leben, seitdem du dich zum Herrn bekennst. Und wenn du ganz, ganz früh zum Glauben gekommen bist, kannst du vielleicht nicht einen großen Unterschied erkennen. Aber für wen, für was lebst du dann? Lebst du für die Sünde? Irrt euch nicht und lügt einander nicht an und lasst euch von niemand verführen. Es gibt Leute, die ganz böse überrascht sein werden. Sie sagen, Herr, Herr, ich dachte, ich war gläubig und er sagt, ich habe euch nie erkannt. Ich kannte dich und dann danach nicht mehr, sondern er hat uns nie erkannt, wer so lebt. Also, Wandel in der Finsternis ist eine Lüge und das ist die Aussage von Kapitel 1. Dann sagt er aber, bitte versteht mich nicht falsch, Christen sind nicht vollkommen. Und er sagt, ein Wandel im Licht macht Gemeinschaft möglich, das stimmt. Denn wenn andere Menschen im Licht wandeln, dann können wir Gemeinschaft miteinander haben. Aber du sollst nicht meinen, dass ein Wandel im Licht dich sündlos macht. Und bitte, geht nicht davon aus, wenn jemand, der sich zum Herrn bekennt und er sündigt, er oder sie, dass diese Person unbedingt dafür verloren ist. Ja, natürlich werten wir die Frucht aus und wollen erkennen, ist dieser Mensch errettet oder nicht. Der Herr hat seinen Jüngern ein Gleichnis gegeben und sagte, wenn der Feind schlechte Saat auf ein Feld sät und es sprossen Unkraut und Weizen auf demselben Feld auf und die Neigung wäre, das Feld reinigen zu wollen, damit es nur lauter Weizen gibt. Heute haben wir Tisch des Herrn gehabt. Und ich weiß, es ist eine Gratwanderung. Einerseits könnten wir Menschen erlauben, am Tisch des Herrn teilzunehmen, die nicht im Glauben sind. Wo wir vielleicht sagen würden, na, ich würde so etwas nicht machen. Also Gott hat mich davon überzeugt, das nicht zu machen. Und sie machen es noch. Und wir könnten dann sagen, du hast ja kein Recht, hier am Tisch des Herrn teilzunehmen. Dein Leben muss nach meinen Regeln gelebt werden. Wir haben diese, ich sage in übertragenen Sinne, wir haben diese Liste, was erlaubt ist, und diese Liste der Dinge, die nicht erlaubt sind. Sagen wir, du erlaubst dir eine Stunde am Tag Fernsehen zu schauen. Ob das gut oder schlecht ist, kommt vielleicht darauf an, was du schaust, und ob du das mit schlechtem Gewissen machst, was nicht aus dem Glauben ist, ist Sünde. Ein anderer sagt, nee, das erlaube ich mir nicht. Würde vielleicht ein Problem damit haben, dass du das tust und zum Tisch des Herrn kommst. Würde dir vielleicht dein Heil abkennen, aber vorsichtig. Also, und alles hat gut auf den Punkt gebracht. Ein jeder prüfe sich selbst. Und so lass ihn essen. Ich hoffe, ihr habt auch heute euer Leben geprüft. Herr, bin ich vollkommen, aber gebe ich quasi irgendeiner Sünde Quartier in meinem Leben? Dulde ich und widerstehe ich dem Herrn in irgendeiner Hinsicht? Aber ein Wandel im Licht ist nicht sündlos, aber es gereinigt. Nun, die Aufrichtigkeit unserer Bekenntnis, Sündenbekenntnis kann vielleicht daran gemessen werden, wie oft wir zu derselben Sünde zurückkehren. Aber lassen wir uns überhaupt reinigen? Manche Leute leugnen, dass sie überhaupt eine sündige Natur haben. Das ist völlig verkehrt. Und die Bibel sagt uns, dass es jemand, der abstreitet, ob er überhaupt noch sündigt oder ob er je gesündigt hat, selbst betrogen ist und im Widerstand steht zu Gottes Wort. Denn die Bibel sagt, wir sind alle zu machen Sünder. Und jetzt gehen wir zum zweiten Kapitel in dem ersten Johannesbrief. Solltet ihr euch nicht so gut auskennen in der Bibel, reden wir heute nicht von dem Johannesevangelium. Das Neue Testament, das zweite Teil der Bibel, fängt mit vier Evangelien an, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Aber Johannes hat andere Bücher aufgeschrieben, drei Briefe und die Offenbarung des Johannes. Die Offenbarung ist das letzte Buch. Und knapp davor, also es gibt auch den Judasbrief, aber vor dem letzten Buch sind drei kleine Briefe. Der zweite und der dritte sind sehr, sehr klein. Aber selbst dieser erste Johannesbrief hat nur fünf Kapitel. Und ich habe gerade den Inhalt von Kapitel 1 mit euch wiederholt von letzter Woche. Jetzt sind wir in Kapitel 2. Und ich weiß, Kapitel 2 ist ziemlich lang, 29 Verse. Und ich bin nicht gerade optimistisch, dass wir das heute schaffen. Aber lasst uns zumindest damit beginnen. Nachdem er gesagt hat, betäube nicht, dass du keine Sünde hast, will er aber auch sagen, aber bitte bekommt nicht den falschen Eindruck, Gott will nicht, dass ihr sündigt. Denkt nicht, die Sünde ist egal, Hauptsache gereinigt, Hauptsache bekannt. Nein, meine Kinder, dies schreibe ich euch, 1. Johannes 2, Vers 1, damit ihr nicht sündigt. Früher hieß es, damit ihr vollkommene Freude habt. Und hier steht, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Also mit ein Grund in diesem Buch oder in diesem Brief ist der Wunsch, dass Christen nicht sündigen. Ja, Johannes möchte, dass wir Heilsgewissheit haben. Dabei aber wollen wir in unserem Leben nicht die Sünde entschuldigen oder über sie hinausschauen. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, okay, Gott will nicht, dass du sündigst. Willst du aber. Und wisst ihr was, in unserem Fleisch ist manchmal ein Wunsch da. In unserem Fleisch sowieso ein Verlangen nach der Sünde. Wir müssen es immer bekämpfen. Immer. Also selbst bei den Dingen, die wir lange nicht erlaubt haben, kommt immer wieder ein Begehren auf, ein Aufbegehren. Und unser Herz oder unser Fleisch, sagen wir es lieber so, die sündhafte Natur in uns würde sich gerne gehen lassen. Dank der Gnade und dank der Wirkung des Heiligen Geistes tun wir das oft nicht. Wir können wirklich Gott gehorsam wandeln. Aber, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wenn wir sündigen, haben wir aber einerseits eine Verteidigung, denn wir haben die Anklage. Satan ist der Kläger. Und er möchte nicht nur uns anklagen und uns irgendwie in den Himmel, Entschuldigung, in die Hölle versetzen. Sagen wir, der Teufel sagt, Gott, er hat gesündigt. Und ich verlange danach, dass er in die Hölle geht. Das ist natürlich ein Wunsch des Teufels, nehme ich an. Gesprochen habe. Aber ich denke, viel, viel wichtiger für den Teufel ist, dass er Gott beschuldigen kann. Er möchte nicht nur zeigen, dass ich schuldig bin, er möchte beweisen, dass Gott ungerecht ist. Und er beschuldigt Gott. Gott sagt, ich will nicht, dass ihr sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, eine Verteidigung, ein Advokat, singen wir in einem der Lieder. Es gibt die Verteidigung, es gibt einen Staatsrechtsanwalt oder so etwas. Also wenn du dir keinen Rechtsanwalt leisten kannst, stellt dir in Deutschland, der Staat, dir einen Rechtsanwalt zur Verfügung, damit du eine Verteidigung hast. Und damit Menschen nicht einfach über dich herlaufen können. Und wir haben eine Verteidigung. Unser Rechtsanwalt ist der Herr Jesus Christus, der sich für uns einsetzt. Er ist derjenige, der uns zur Seite gerufen wird, unser Fürsprecher, unser der Heilige Geist, aber in dem Römerbrief heißt es, dass auch der Herr Jesus ein Beistand ist. Er setzt sich für uns ein. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist gerecht und er setzt sich für uns ein. Und er ist nicht nur unsere Verteidigung, sondern er ist die Sühnung. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Nicht nur kommt er uns zur Hilfe, sondern er setzt sich für uns ein und er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und Gott hat ihn bestraft. Ich habe euch immer wieder von der Biene erzählt, die die Mutti gestochen hat. Und das Kind weint und die Mutti holt die Biene jetzt auf und legt die Biene, die noch am Leben ist, aber die gleich sterben wird, und zeigt es ihrer Tochter und sagt, du brauchst ja keine Angst zu haben. Die Biene hat Mutti schon gestochen, kann dich nicht stechen. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen und für die Leute, die also seine Strafe für sich, sein Opfer für sich in Anspruch nehmen, ihre Sünde wurden von ihm getragen und sie brauchen diese Sünde nicht zu tragen. Er ist unser Fürsprecher, er ist unser Sühnopfer. Davon haben wir auch in Jesaja 53 gelesen. Da fiel mir auf, und in dem letzten Vers, das finde ich genau, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Also Gott gibt seinem Sohn die vielen zum Anteil. Und er wird Starke zum Raub erhalten. Also es gibt Starke da draußen und er bekommt die Starken zum Raub. Dafür, dass er seine Seele, merkt zwei Dinge, dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Ja, und die Sünde viele getragen. Aber manchmal denken wir an seinen Tod. Und in der vergangenen Woche haben Kinder manchmal sich auf seinen Tod konzentriert, oder ein Mentor kam auf mich zu und wir haben über, wow, das ist ja, war brutal und wow, was für ein Wunder, dass Jesus den Tod auf sich genommen hat. Ich will das nicht geringschätzen, aber was für mich noch beeindruckender ist, ist, dass er bereit war, sich beschuldigen zu lassen. Nun stellt euch vor, ich hoffe, dass ihr euch damit identifizieren könnt. Eine Frau hält sich in einer unmoralischen Gesellschaft rein. Und sie bemüht sich, wie eine Maria damals in Galiläa. Sie lebte rein. Und auf einmal ist sie mit Kind. Also sie empfängt ein Kind. Und sie weiß ganz genau, sie hat nicht gesündigt. Was muss das für ein Schmach sein? Und das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was der Herr Jesus Christus für uns gelitten hat. Er starb an unserer Stelle, als ob er also unsere vielen Sünden betrieben hätte. Ich war an der Universität, ich war an einer christlichen Universität und da ging es ziemlich diszipliniert zu. Und einmal gab es eine Situation, wir hatten Unterrichtsausfall wegen Schnee und Eis. Und das war eine große Party dann für die vielen Studenten. Wir hatten tausende von Studenten. Und sie gingen hinaus und haben dann Schneemänner und Schneeskulpturen gemacht und so weiter. Und einige waren wirklich sehr raffiniert. Also ich glaube, es gab einen Oldtimer und sie haben sogar eine Scheibe Eis gefunden und haben die so vorsichtig getragen. Und das wurde dann zur Windschutzscheibe dieses Oldtimers aus Schnee. Aber die Sünde ist in uns allen und da waren ein paar Spielverderber und sie haben sich wahrscheinlich nicht zu Ende gedacht, was sie taten und sie machten einige Skulpturen kaputt. Das hat dann den Rektor der Universität auf die Palme gebracht. Und wir taten uns fünfmal die Woche oder viermal die Woche zur Kapelle, zur Andacht, alle 5000 waren es damals. Und der Rektor stand auf und rief die Namen derer aus und verlangte, dass sie aufstehen vor allen und verantworten, was sie gemacht hatte. Und sie haben sie von der Uni verwiesen. Dabei aber hat der Rektor aus Versehen aus der Aussage einer Person einen beschuldigt, der nicht schuldig war. Und er stand auf und er versuchte klarzumachen, nein, nein, aber der Rektor war überzeugt, er war schuldig und hat ihn nicht zu Wort kommen lassen vor 5000 Leuten. Am nächsten Tag stand der Rektor auf vor allen und entschuldigte sich bei diesem jungen Mann und sagte, es war ein Missverständnis, er würde da an der Uni bleiben. Und also er hat versucht, es ihm gut zu machen. Und bei Menschen kann das vorkommen. Was ich aber damit sagen will, ist, sagen wir, du warst schuldlos und du gingst hinaus und hast die Skulpturen bewundert und indem du da standst, kamen die anderen, haben kaputt gemacht, jemand beschuldigt dich und du, also dir wird eine Sünde der Zerstörung unterzogen oder was sagt man, unterjubelt oder so. Was habt ihr gesagt? Ja. Ja, Jesus Christus tat es aber freiwillig. Und er hätte die Gelegenheit gehabt, hatte die Gelegenheit gehabt, sich zu verteidigen und er hat den Mund gehalten. Wie ein Schaf, das vor seinen Scherern stumm ist. Und das ist ja, ich musste daran denken, als ich hier in der Reihe saß und über den Herrn nachgedacht habe, es ist wirklich so, dass ein Schaf nicht lügt, glaube ich, oder was auch immer der Schafe tun. Und hat bis dann die Wolle. Der Herr Jesus Christus hielt den Mund. Nur als ihn gefragt wurde, bist du ein König? Oder dann hat er zugegeben. Aber ging es um die Schuld, hat er sich nicht in Schutz genommen. Er ist unsere Verteidigung, unser Fürsprecher. Er ist unser Sühnopfer. Es war sein Blut, das bezahlt hat für deine Schuld und meine. Und ich denke, wenn ich sagen würde, denk an das Schlimmste, was du in deinem Leben je getan hast, würde wahrscheinlich jeder an irgendetwas denken können. Okay. Dinge, die wir, also worüber wir dankbar sind, dass niemand das weiß. Es ist so. Und das unzählige viele Male zu gewissen Graden. Der Herr Jesus Christus hat das alles auf sich genommen. So rein wie er war, so schuldlos wie er war. Und er wurde beschmutzt durch unsere Sünde, verurteilt, zu Tode geführt. Er ist unser Fürsprecher und er sagt, die Strafe ist schon beglichen. Und er ist das Sühnopfer. Sühne bedeutet Zorn beschwichtigen, Genüge tun. Gott fordert gewisse Strafe. Aber Jesus, durch sein Opfer, hat Gottes Zorn und hat Gott Genüge getan. Und wenn es genug ist, kann er sagen, es ist vollbracht und Gott sagt, es ist ausreichend. Und wir brauchen keine weitere Strafe. Und wenn man jemand vielleicht, und hier denke ich, würden es wahrscheinlich keine sein, aber sagen wir, jemand bekommt diese Botschaft zu hören und denkt, dass es nach dem Tod ein Fegefeuer geben würde und dass ein Teil deiner Schuld irgendwie von dir gebüßt und ausgetragen sein müsste? Nein, das ist nicht biblisch. Dem Herrn sei Dank. Er ist unser Fürsprecher, er ist unser Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und die Meinungen gehen darüber auseinander und es wird heftig diskutiert, ob Jesus jede letzte Sünde auf sich genommen hat für alle Menschen aller Zeiten am Kreuz, dass sie bezahlt sind, 1:1, 1:2, was auch immer die Zahl ist. Aber ich muss euch schon sagen, und ich weiß, dass ich dafür vielleicht gekreuzigt werde, aber der Herr Jesus Christus sagte, dass wenn jemand den Heiligen Geist schmäht, dass diese Sünde ihm nicht vergeben wird, auch nicht in der Ewigkeit. Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, was ich mit diesem Vers tun kann, außer der Herr Jesus Christus hat es gesagt und es stimmt auch. Soll ich dann davon ausgehen, dass diese Sünde nicht von Jesus am Kreuz getragen wurde? Er starb für, zugunsten von allen Menschen. Das Opfer ist ausreichend für alle Menschen. Der Tod ist derselbe Tod. Die Trennung von Gott ist dieselbe Trennung von Gott. Egal wie viele oder wie wenige Menschen daran glauben. Glaubst du daran, dann gilt es dir. Dann gilt es, ist es ausreichend für dich. Glaubt ein Mensch nicht daran, war das Opfer, stand das Opfer ihm zur Verfügung, hätte für ihn gereicht, es war für ihn, es war wirklich angeboten, aber er hat das Angebot abgelehnt. Ich denke, dass das im Einklang ist mit den Schriften. Und ohne, dass ich dann groß in die Details gehen möchte, möchte ich nur sagen, dass es heißt, der Hirte, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Also für die Schafe, nicht für die Böcke, für die Schafe. Und er starb für dich und für mich. Und wenn du an ihn glaubst, dann war es für dich effektiv. Und ich tue mich sehr, sehr schwer mit einer sehr schwierigen Frage. Und wenn du noch nicht von dieser Meinung überzeugt bist, habe ich dafür Verständnis. Es gibt sehr gute Leute im Glauben. Wir werden die Ewigkeit miteinander im Himmel verbringen. Aber ich versuche mich mit dieser Wahrheit auseinanderzusetzen und biblisch zu bleiben. Ich sage euch nur, hier heißt, er ist nicht nur das Opfer oder die Sühnung für unsere Sünden, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. Und jede Person in der ganzen Welt würde feststellen, dass dieses Heil ihm gilt, wenn er sein Vertrauen in Jesus Christus setzen würde. Und wenn du noch nicht dein Vertrauen in ihn gesetzt hast, dann war das Opfer da, aber du hast davon keinen Gebrauch gemacht. Du bist selber schuld und wirst dann bestraft werden dafür, dass du nicht geglaubt hast. Nicht dafür, dass Jesus es nicht bezahlt hätte. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wow, ich sehe, dass ich das heute nicht zu Ende bringen will. Okay. Er ist unsere Verteidigung und er ist unser Sühnopfer. Vers 1 und 2. Wisst ihr was? Ich glaube, ihr lasst es dabei. Denn ab da beginnen wir mit den Erkennungsmerkmalen. Und das wird eine Botschaft für sich sein. Also vielleicht hat der Herr Jesus Christus zu dir gesprochen. Der Heilige Geist hat dich überführt. Du bist noch kein Kind Gottes. Du hast dein Vertrauen in anderen gehabt. Vielleicht in dir selbst. Heutzutage sagt man, Vertrau auf dich. Glaube an dich. Es ist natürlich wichtig, dass Menschen gewisses Selbstvertrauen haben. Wenn sie wissen, sie können etwas, dann tun sie es. Also sagen wir, du kannst über die Straße gehen. Natürlich gibt Gott dir Atem, gibt Gott dir Augen, damit du siehst, ob ein Auto kommt, Ohren, damit du hörst. Aber trau dir, du kannst ja über die Straße gehen. Gott hat dir die Fähigkeit dazu gegeben. Also ich will nicht sagen, dass Selbstvertrauen ganz und gar fehl am Platz ist. Aber wenn es doch um die ewige Errettung geht, dann bitte trau nicht auf dich selbst. Es gibt nichts in dir, was dich fähig machen könnte für die Ewigkeit. Nichts Gutes ist in dir. Nichts Gutes ist in dir. Du hast dein Leben geschmutzt. Ich habe mein Leben mehr als verschmutzt. Und meine einzige Hoffnung, um das wieder gut zu machen, was ich getan habe, was ich jetzt eventuell schon jetzt tue und was ich in der Zukunft, wenn Gott mir Gnade gibt und mein Leben verlängert, auch noch tun werde, ich kann das nicht wieder gut machen. Aber Jesus hat das ausgerechnet. Er hat den Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Stell dir vor, mein Schuldbrief wäre wie eine ganze Bibliothek. Und Jesus hat diesen Schuldbrief der Anklage gegen mich ans Kreuz genagelt. Er wurde festgenagelt, aber damit hat er die Tinte auf dem Papier ausradiert und man öffnet die Bücher und sieht da nichts. Jesu Buch war blanko. Und all meine Schuld wurde in sein Buch eingetragen. Und wir sind vergeben, wenn wir seine Vergebung annehmen. Hast du das nicht gemacht, dann tu es heute.